Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU ist vorerst beigelegt. Statt der ursprünglich angedrohten Strafzölle von 30% auf europäische Produkte soll künftig ein neuer Basiszollsatz gelten. Doch es gibt Ausnahmen. Über die Hintergründe des Deals und die Bedeutung für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks spreche ich jetzt mit dem Unternehmer und Journalisten Markus Krall. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Krall, in Schottland ist es nun zu einer Einigung gekommen. Dort trafen sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump. Schauen wir zunächst mal auf die reinen Zahlen. Wie sieht das Abkommen nun genau aus, was dort besiegelt wurde?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten. Da gibt es natürlich einerseits das ganze Thema um die Zölle. Da gibt es aber noch die ganzen Nebenabreden, dass die Europäer in sehr großem Umfang Rüstungsgüter in den USA kaufen, dass sie in sehr großem Umfang Fracking-Gas einkaufen und dergleichen Dinge mehr. In Summe scheint mir dieses Abkommen, was da Frau von der Leyen ausgehandelt hat, ein mittelgroßes bis schweres Desaster für die Europäische Union zu sein, wenn man das mal alles zusammenfasst. Es scheint sehr einseitig, denn während die USA 0% Zölle bekommen, muss der Export in die USA mit 15% verzollt werden von der EU. Da fehlt schon mal die Symmetrie. Dann die Einkäufe der Energie zu im Prinzip vollkommen überteuerten Preisen. Ein Vielfaches dessen, was es kosten würde, wenn man Nord Stream wieder in Gang setzt und einfach das Gas, was übrigens qualitativ sehr viel hochwertiger ist als das US-Fracking-Gas, in Russland einkaufen würde. Und dann noch dieses ganze Thema Rüstungseinkäufe. Es ist klar, dass hier eine Abhängigkeit ökonomischer und militärischer Natur perpetuiert wird. Ein schlechter Deal für Europa in Summe.
Statt 30 nun also 15% Basiszoll für die EU, bei Stahl und Aluminium trotzdem weiterhin 50%. Die EU feiert das dennoch als Durchbruch. Aber ist es nicht vielmehr ein reiner Sieg von Donald Trump?
Es ist genau das. Es ist im Grunde genommen eine Kapitulationserklärung der EU. Und die Kommentare in den sozialen Medien und Mainstream-Medien werden sehr klar sein. Das ist eine Kapitulation und es ist ein einseitiger Handelsvertrag. Der beste Kommentar, den ich dazu gelesen habe, war, dass es nur noch vergleichbar sei mit den Handelsverträgen, die die Kolonialmächte im 19. Jahrhundert mit China abgeschlossen haben. Ich glaube, bedauerlicherweise, dass es das ziemlich gut trifft. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was hat die EU eigentlich dafür bekommen?
Die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel schrieb auf X, die EU habe sich brutal über den Tisch ziehen lassen, denn der Deal beinhalte ja auch, dass die Europäische Union Waffen und Energie aus den USA beziehen muss. Das Ganze sei ein Schlag ins Gesicht der europäischen Konsumenten. Sie stimmen also zu?
Ich stimme absolut zu. Die Analyse trifft es genau. Es ist sogar noch schlimmer, denn die Abnahme von überteuertem Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten wird die Deindustrialisierung Europas beschleunigen. Und das passt dann auch zusammen mit dem Investitionsabkommen, das ja auch noch geschlossen worden ist. Europa soll ja 600 Milliarden zusätzlich, also zu den bisherigen Investitionsvolumina, in den USA investieren. Und das wird auch passieren, und zwar einfach deswegen, weil mit diesem Energiedeal und dem weiteren Ausschluss russischen Gases vom europäischen Markt wird die Deindustrialisierung beschleunigt weitergehen. Die europäischen Unternehmen werden also gar keine andere Wahl haben, als aus Europa abzuwandern, insbesondere aus Deutschland. Und wo gehen sie dann hin? Dort, wo Energie billiger ist, weil natürlich in Amerika das amerikanische Gas sehr viel günstiger ist, denn es muss nicht über den Atlantik transportiert werden und dann erst verflüssigt und dann wieder entflüssigt werden. Und diese ganzen riesigen Kosten des Transports von Fracking-Gas über den Atlantik, die sind ja im Grunde genommen kaum zu bezahlen. Und damit wird es eine self-fulfilling prophecy sein, gewissermaßen, dass die europäischen Unternehmen hier abbauen und ihre Anlagen in den USA wieder aufbauen. Das wird ein gewaltiger Deindustrialisierungsprozess und es ist nicht nur der europäische Konsument, der die Zeche zahlt, es ist auch der europäische Arbeitnehmer und es ist die europäische Industrie, die die Zeche zahlt.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt nun, der EU-Zolldeal werde allein die Bundesrepublik rund 6,5 Milliarden Euro kosten und einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,15% bedeuten. Halten Sie das für plausibel?
Also wenn es vom DIW kommt, dann scheue ich erstmal generell davor zurück, es für plausibel zu halten, weil das DIW sich mit seinen Prognosen grundsätzlich eigentlich daneben setzt. Also das ist ein Kontraindikator erster Klasse, seit es von Herrn Fratscher geführt wird. Aber man müsste sich das mal in Ruhe und genau ansehen. Ich fürchte, dass die Wachstumswirkungen und die negativen Wachstumswirkungen dieses Gesamtvertrages für Europa wesentlich schlimmer sind als das.
Vor wenigen Tagen erklärte der Vorstand des Autobauers VW, dass selbst 15% Zoll immer noch zu hoch seien und eine katastrophale Auswirkung auf die deutsche und europäische Automobilbranche hätten. Teilen Sie diese trüben Aussichten, was diese Branche angeht?
Das ist absolut so. Allerdings muss man dazu sagen, dass bisher es ja so war, dass die Europäische Union sich auch gerade im Automobilmarkt äußerst protektionistisch aufgestellt hat. Im Grunde genommen bekommt jetzt Europa ein Stück weit die eigene Medizin zu schmecken. Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner schlechte Autos bauen würden. Sie sind nur in ihrem Marktzugang von den Europäern in der Vergangenheit stark behindert worden. Und das wird jetzt quasi umgekehrt durch diesen Deal. Jetzt wird es für die Europäer schwieriger in den USA und es wird im Prinzip unfair verzollt, weil natürlich die Zölle einseitig sind. Also auf der einen Seite 0, auf der anderen Seite 15%. Wo soll denn da die Gleichheit sein oder Fairness sein? Das ist nicht zu erkennen. Jetzt wird genau das umgekehrt von den Amerikanern praktiziert, was sie sich jahrelang von den Europäern haben gefallen lassen. Man muss allerdings, glaube ich, auch den Hintergrund verstehen. Und der Hintergrund ist, dass in den letzten 50 Jahren die Amerikaner es sich leisten konnten, Defizite unbegrenzter Natur zu fahren. Ja, sogar im Grunde genommen davon gelebt haben. Und zwar einfach deswegen, weil sie jedes Defizit mit dem als Leitwährung fungierenden Papierdollar bezahlen konnten. Sie haben einfach frische Dollars gedruckt und haben die dann in alle Welt exportiert und damit ihre Importüberschüsse bzw. Handelsbilanzdefizite bezahlt. Und diese Leitwährungsfunktion fällt jetzt durch den Generalangriff der BRICS auf den Dollar weg. Der ist schon in vollem Gange, der wird sich in seiner ganzen Schönheit weiter entfalten. Und Donald Trump hat dieses Prinzip genau verstanden. Er weiß, dass dieser riesige Vorteil, dieser Tribut von 1 Billion im Jahr, den die Welt an Amerika bisher auf diesem Weg entrichtet hat, das ist ungefähr das, was dabei rauskam, nämlich mit inflationiertem Geld Importe zu bezahlen und dann dem Ausland die Möglichkeit zu nehmen, quasi diese inflationierten Dollars wieder zur gleichen Kaufkraft in Amerika zum Einkaufen von Waren ja wieder auszugeben. Er weiß, dass dieser riesige Transfer wegfällt und er sucht andere Kanäle, um ihn zu ersetzen. Und genau das passiert hier. Er hat jetzt mit Japan einen Deal geschlossen, er hat mit der EU einen Deal geschlossen. Diese Deals sind im Prinzip Tributzahlungsdeals, die den Wegfall der Leitwährungsfunktion des US-Dollars ersetzen sollen.
Ich picke nochmal einen anderen Aspekt aus dem Abkommen heraus. Auch die Landwirtschaft in der EU dürfte den Deal wohl kritisch sehen, denn er beinhaltet ja auch beidseitige Nullzölle für einige Agrarprodukte. Wenn ich jetzt auf die ohnehin ja unzufriedenen Bauern etwa in Frankreich schaue, hat das Abkommen auch hier weitere Sprengkraft?
Absolut. Dazu kommt ja, dass nachdem die EU eigentlich über viele Jahrzehnte lang in falscher Weise durch Subventionen die Bauern in Abhängigkeit vom Staat gebracht hat, sie in den letzten Jahren eine agrarfeindliche Politik eingeschlagen hat. Sie hat mit Bürokratie die Bauern in einer Weise überzogen und mit zusätzlichen Abgaben und Belastungen, dass es im Grunde genommen auf ein Bauern- und Höfesterben hinausläuft. Und der Hintergrund ist die verfehlte, von der irrsinnigen Klimaidee beseelte Politik der Klimawende herbeizuführen. Und jetzt kommt das obendrauf und das passt aber. Ich fürchte, dass es noch nicht mal ein Zugeständnis der EU gewesen ist, sondern dass es eher etwas war, wo die EU sagt, ja, damit geben wir jetzt unseren Bauern den Rest, weil die sind sowieso klimafeindlich. Also das ist ein ideologisches Ding, was da wahrscheinlich dahinter steht.
Wenn ich jetzt mal schaue, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat also die Bauern im Nacken. In Deutschland regt sich Unmut, weil Deutschland nun mal der größte Nettozahler der EU ist. Hat Frau von der Leyen hier also eigentlich gegen auch den Willen und den Meinungen der EU-Staats- und Regierungschefs gehandelt?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Frau von der Leyen so etwas mit Sicherheit nicht unterschreiben würde, ohne dass die wichtigsten EU-Regierungschefs, in dem Fall Merz und Macron, dem zugestimmt haben. Ich glaube vielmehr, dass alle drei von der gleichen ideologischen Borniertheit beseelt sind. Und das ist dann eben das Ergebnis, was wir da sehen. Dass es gegen die Interessen der Europäer verstößt und damit natürlich auch gegen die Interessen der Staaten in der Europäischen Union, das ist klar. Aber ich denke nicht, dass Frau von der Leyen eigenmächtig handeln könnte, obwohl sie sich quasi wie die Königin von Europa geriert, aber sie ist es nicht und sie könnte es auch nicht überleben, hier eigenmächtig zu handeln. Da hat sie sich garantiert mit Herrn Macron und Herrn Merz abgestimmt.
Kritiker sagen auch, dass es sich bei dem Deal lediglich um einen ja einseitigen Vermögenstransfer in die USA handle, ohne Vorteile für Europa. Würden Sie so weit gehen? Denn immerhin sind ja 15% Zölle weniger als ursprünglich angekündigt.
Naja, die Frage ist, was bekommt man dafür? Also 15% ist weniger als die Strafzölle, die Herr Trump angekündigt hat, wenn man sich nicht einigt. Aber 15% ist ein Problem, wenn es in der anderen Richtung eben null ist. Ja, das heißt, es ist eine massive Verteuerung, eine relative Verteuerung und eine relative Änderung der Wettbewerbsposition der europäischen Industrie. Und diese relative Verschlechterung ist mehr als 15%, denn bisher hatten die Europäer ja höhere Zölle als die USA. Das heißt, hier haben wir eine Umkehrung der Verhältnisse und damit auch eine Untergrabung der europäischen Exportwirtschaft. Aber die europäische Exportwirtschaft, die werden wir sowieso nicht mehr lange haben und brauchen, denn die wandert ja jetzt in die USA aus, dank dieses Energiedeals.
Wie hätte man als EU einen besseren Deal verhandeln können? Gab es diese Chance überhaupt?
Also als EU glaube ich, dass der Europäischen Kommission, insbesondere mit der Führung durch Frau von der Leyen, die Kompetenz für sowas fehlt. Denn im Grunde genommen zeigt ja die EU-Kommission auf allen Feldern der Politik ein massives Maß an Inkompetenz, um nicht zu sagen Bösartigkeit gegenüber den europäischen Völkern. Und ich denke, dass von daher es nicht zu erwarten war, dass hier ein vernünftiger Deal ausgehandelt wird. Zumal man vorher großspurig was ganz anderes angekündigt hatte und großspurig sich erstmal gegeben hat und damit viel Goodwill auf der amerikanischen Seite verspielt hat. Also Diplomatie und Verhandlungsgeschick gehen völlig anders. Ja, erst hat man auf den Busch geklopft, man ist als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Das ist also insofern auch kein Wunder, weil Frau von der Leyen ist ja für ihre katastrophale Verhandlungspolitik bekannt. Das hat sie ja schon bei ihrem SMS-Deal mit Pfizer bewiesen und bei vielen anderen Gelegenheiten, dass sie schlecht verhandelt und wahrscheinlich auch korrupt verhandelt. Insofern wundert mich das nicht. Hätte man es besser machen können? Ganz sicher hätte man es besser machen können. Man hätte ganz klar den USA sagen müssen, passt mal auf, Freunde, wir respektieren euch, wir erwarten Respekt. Ihr setzt Amerika an die erste Stelle, America first, sehen wir ein. Aber unsere Aufgabe ist es Europe first und dann wollen wir einen symmetrischen Deal und keinen asymmetrischen Deal. Und wenn wir keinen symmetrischen Deal bekommen und ihr deswegen dann die globalen Lieferketten zerschlagen wollt, dann werden wir auf die Verantwortlichkeit für die daraus folgende Depression dann schon hinweisen. Aber dafür fehlt natürlich in Brüssel das Rückgrat, um nicht zu sagen die Cojones.
Könnte man auch sagen, die EU ist durch ihre Unterstützung in der Ukraine, durch die Abkehr von russischen Rohstoffen und durch die benötigte NATO-Unterstützung der USA auch einfach erpressbar?
Das ist sie, wobei sie sich selbst in diese Rolle reinmanövriert hat. Niemand zwingt die EU, zumindest seit Biden weg ist, diese wahnsinnige und irrsinnige Konfrontationspolitik mit Russland weiterzufahren. Und niemand zwingt die EU, ihre Ressourcen in einem verlorenen Krieg in die Ukraine zu investieren. Niemand zwingt die EU, auf russisches Gas zu verzichten. Eine Gaspipeline ist ja der Zerstörung durch den Anschlag auf Nord Stream entgangen. Man könnte jederzeit den Bedarf Deutschlands mindestens durch Nord Stream 2 decken, auch mit der verbleibenden Pipeline. Und niemand zwingt die EU zu dieser selbstzerstörerischen Politik. Also insofern ist es zwar so, dass die EU nicht die Kraft hat, aber sie hat aus eigener Schuld nicht die Kraft.
Eine Einschätzung war das von dem Unternehmer und Journalisten Markus Krall und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.